Jetzt kommt was für alle, die Bilderbücher mögen.
Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
Wir haben euch heute 3 Bilderbücher mitgebracht zum Thema Abhauen und nach Hause finden.
Lena, wie heißt dein Buch heute?
Ich habe das Buch mit Der verlorene Otto. Und zwar ist das von Doris Dörrie und Jackie Gleich. Und es geht in dem Buch um Otto, der die Nase voll hat. Der findet alle hundsblöd, vor allen Dingen seine Eltern, weil die immer nur mit ihm meckern und schimpfen. Und seine Schwester ist immer die ganz Tolle und wird gelobt und macht alles richtig. Und so entschließt sich Otto eines Tages, sein Kuscheltier Puschel zu nehmen und von zu Hause abzuhauen. Und er genießt es total. Er hüpft im Dreck und geht auf dem Spielplatz und kauft Pommes für seine Freunde und sich selber, als er Hunger bekommt. Und als es dunkel wird, geht er immer noch weiter und geht auf einen fremden Spielplatz, auf dem er noch nie war. Und dort will er die Nacht verbringen, in dem großen Piratenschiff. Aber er hat leider keine Decke eingepackt und keine dicke Jacke. Und so wird es dann doch irgendwie ein bisschen ungemütlich. Und dann sagt Puschel: Ich möchte nach Hause. Aber Otto sagt zu Puschel: Halt die Klappe. Und trotzdem sieht man auf der nächsten Seite, wie Otto wieder in seiner Straße auftaucht. Und die ganze Familie sucht nach ihm, die Eltern rufen und sogar Emilia, die blöde Schwester, ist auch auf der Suche nach Otto. Und dann findet der Vater Otto und nimmt ihn in den Arm und freut sich unbändig, dass er wieder da ist. Es wird für ihn noch gekocht, obwohl es schon spät abends ist. Es gibt Schinkennudeln, sein Lieblingsgericht. Und dann geht's ins Bett und Otto freut sich auch, dass er wieder daheim ist und sich ein bisschen mit Emilia necken kann.
Ja. Wie das, Der verlorene Otto heißt das Buch. Und so wie du es erzählst, klingt das natürlich sehr nach einer kindgerechten, lebensorientierten Umsetzung der Lukas-Version vom verlorenen Sohn.
Ganz genau. Also in dem Buch macht Doris Dörrie genau das. Sie überträgt den verlorenen Sohn in die Lebenswelt von Kindern heute. Sogar mit der besonderen Wendung der Brüder am Ende, dass ja der eine Bruder eifersüchtig auf den anderen ist. Das wird auch in diesem Buch nochmal deutlich gemacht, weil Emilia am Abendbrotstisch oder Nachttisch dann auch sagt, naja, ob ihr mich überhaupt so vermisst hättet und so nach mir gesucht hättet. Also da kommt das auch nochmal durch. Und deswegen ist es wirklich eine ziemlich gute und ziemlich genaue Übertragung des Lukas-Evangeliums.
Das klingt so, dass du es aber plausibel übertragen findest. Also wirklich für Kinder in der heutigen Zeit mit eigenen Erfahrungen auch vergleichbar.
Ja, unbedingt, weil Kinder diese Erfahrung kennen, dass sie sich blöd fühlen, weil alle an ihnen rummeckern, dass sie nichts richtig machen können. Also ich glaube aus meiner eigenen Biografie, aber auch aus der Arbeit mit den Kindern, wie oft haben die das, dass sie alle Erwachsenen einfach doof finden. Und vor allen Dingen Geschwisterkinder kennen natürlich auch dieses Gefühl, das andere Geschwisterkind wird bevorzugt, vermeintlich zumindest. Ja, und da ist es wirklich sehr nah an der Welt der Kinder dran.
Nun hat Doris Dörrie, die wir ja aus ganz anderen Zusammenhängen kennen, das geschrieben. Wie findest du den Text, die Sprache?
Die Sprache ist gut zu verstehen, sind einfache, kurze Hauptsätze, also so, dass auch kleinere Kinder schon verstehen können, was der Text sagt.
Und die Bilder?
Ja, die Bilder sind von Jackie Gleich und die sind eher ein bisschen dunkel gehalten. Fast schon manchmal so ein bisschen düster, trotzdem aber irgendwie freundlich. Es sind großformatige Bilder, immer über die ganze Doppelseite. Und sie sind so ein bisschen wie mit Buntstift und Radierungen gearbeitet.
Das heißt, die unterstützen das Ganze und sie zeigen auf den Bildern das, was wir in dem Text auch hören.
Genau. Und oft sogar aus der Kinderperspektive, also das Piratenschiff, da sieht man, dass Otto zu dem Piratenschiff hochguckt und das ist dann auch ganz groß und eben ganz toll spannend gezeichnet, so wie Kinder das wirklich auch sehen würden. Ja.
Wenn du das einsetzen würdest, das Buch, was würdest du mit den Kindern damit machen?
Also ich würde natürlich auf jeden Fall das Thema Wut irgendwie besprechen und auch das Thema Neid, also weil das kommt gut drin vor, das kennen die Kinder. Und ganz so in der kreativen Auseinandersetzung könnte ich mir vorstellen, dass man eben den Protagonisten des Buches Stimme gibt oder Sprechblasen schreibt. Wie fühlt er sich gerade? Was könnte der denken? Das Abhauen-Thema kann man dann natürlich besprechen. Und ich finde diese Szene des Wiederfindens, wie Otto seinen Vater oder wie sein Vater Otto wiederfindet, die bietet sich auch zum Nachspielen unbedingt an. Und als kurzer Hinweis, die Medienzentralen haben das Buch auch als Kurzfilm und bieten dazu auch didaktisches Material an, sodass man da auch nochmal gucken kann. Und ich habe rausgefunden, es gibt es sogar auch als Kamishibai-Bilder, sodass es dann auch gut in der Kita großformatig eingesetzt werden kann.
Ja, sehr gut.
Gerd, was hast du denn dabei?
Mein Buch heißt Greta haut ab. Und das schließt sich thematisch sofort an den verlorenen Otto an. Wenn wir das Buch lesen, verstehen wir sofort, warum Greta abhauen will. Wir erleben mit, wie sie im Sandkasten nicht zu Ende spielen darf, weil sie zu einer Geburtstagsfeier für Erwachsene mitkommen muss, wie sie nicht ihren Lieblingsmatrosenanzug tragen darf, sondern dieses schreckliche feine Kleid, wie ihr Stiefbruder, jedenfalls wird er so bezeichnet, ihr Fahrrad nehmen darf, ohne zu fragen, es in die Ecke schmeißt und sie muss es aufräumen. Also wir erleben eine Reihe von Szenen, die verständlich machen, dass Greta enttäuscht ist und wütend und auch ohnmächtig, weil sie sich alleine fühlt. Und dann kommt es zur Szene, wo sie dann, nachdem sie von der Geburtstagsfeier wieder zu Hause sind, wo nur die Erwachsenen geredet haben. Folgende Szene. Dann werde ich eben hinter der Gardine stehen. Oder nein, werde ich nicht. Jetzt haue ich ab. Und nie wieder gehe ich zu einem Fest. Ich haue ab mit dem Rucksack und ein paar Sachen. Also gehe ich los. Und sie merken ja gar nichts. Jetzt sollen sie nur sehen, dass ich nicht zurückkommen will. Und daran merkst du, das ganze Buch ist in der Ich-Form geschrieben. Also wir lesen Gretas Gedanken und können deswegen gut nachvollziehen, was in ihr passiert und wie ihre Enttäuschung und Wut wächst.
Dann ist sie bestimmt auch eine gute Identifikationsfigur für diejenigen, die auch gerne mal wütend sind und nicht wissen, wohin mit ihrer Wut, oder? Ja.
Also das ist tatsächlich ein Buch, wo dieses Gefühl, was wir oft nicht so gerne mögen, wo dieses Gefühl endlich Raum haben darf. Und das ist auch bildlich sehr ansprechend oder sagen wir mal herausfordernd dargestellt, denn als Gretas Wut beginnt und wächst, wachsen auch ihre Haare. Sie hatte vorher schon so ein bisschen strubbelige Haare und die wachsen. Und als sie sich entscheidet, wegzugehen, wachsen sie so richtig, also 2 Meter, okay. Musst du dir vorstellen. Ungefähr 2 Meter, so eine richtige Schleppe von graubraunen Haaren, die sie dann hinter sich herträgt. Und als sie abhaut, ändern sich, das ist toll gemacht, auch die Farben. Es wird so eine Mischung aus Realität und Illusion oder Vorstellungskraft. Also die Landschaft wird pink. Aber nicht so ein freundliches Mädchenpink, sondern eher so ein provokatives, giftiges Pink. Und Greta geht in der Nachbarschaft, das merken wir, sieht aber noch andere Dinge. Sie sieht nämlich plötzlich Berge, auf denen dann Schneekuppen sind. Sie sieht ihre Nachbarin mit Würstel, das ist so ein kleiner weißer Hund. Sie sieht aber den kleinen weißen Hund so groß wie ein Eisbär. Also sie ist, merken wir, abgehauen, stellt sich aber vor, sie ist noch ganz woanders.
Und löst sich ihre Wut denn auf? Also
das ist der Unterschied zu dem verlorenen Otto. Es gibt auch hier die Krise. Sie geht über einen Graben, einen Igitt-stinkenden Graben. Der Holzbalken bricht und sie stürzt hinein. Für sie ist es fast wie eine Schlucht. Niemand hilft ihr.
Sie muss also aus eigener Kraft wieder rauskommen.
Und davon lebt dieses Buch, dass wir sehen, wie Gretas Wut sich in Stärke verwandelt. Und meine Beine sind auf einmal super stark. Ich nehme den weltbesten Anlauf raus aus dem Graben mit einem Satz. Das ist das eine, was an dem Buch fasziniert, die Stärke von Greta zu sehen. Das andere ist, bei Otto scheint es ja eine Familie zu sein, die Zusammenhalt hat, wo die Eltern merken, dass Otto weg ist. Als Greta nach Hause kommt, hat niemand gemerkt, dass sie weg war.
Oh, das muss aber frustrierend für sie sein.
Es ist eine, ich sag jetzt mal im guten Sinne, unperfekte Familie. Das heißt, mit dem Buch erleben Kinder auch das, dass Eltern nicht immer merken, was sie brauchen. Ja. Das ganze Buch ist im Grunde ein Beispiel dafür, dass wir Erwachsenen nicht immer wahrnehmen, was die Kinder wirklich wünschen oder wie die Interessen sind. Und als Greta das dann merkt, explodiert ihre Wut, alles wird rot, ein roter Feuerhaarschweif. Und dann merken es die Eltern und ändern sich und entschuldigen sich. Also da gibt es eine Veränderung bei den Eltern. Und wir erleben erst ganz am Ende, dass Greta wieder zufrieden aussieht.
Also schon irgendwie eine Geschichte vom verlorenen Sohn, aber mit einer bisschen anderen Wendung, würdest du sagen?
Ja, also das, was wir bei dem verlorenen Otto und verlorenen Sohn erleben, ist ja ein Verhalten von Eltern oder ein Verhalten von Gott, das wahrnimmt, was wir brauchen und uns eine Brücke baut und wir wieder hineinkommen in die Gemeinschaft. Hier erlebt Greta das zuerst nicht, sondern sie braucht eigene Stärke, um das erst zu ermöglichen.
Wie würdest du das Buch jetzt in der Kita oder in der Schule einsetzen?
Für die Kinder ist das interessant herauszufinden, was macht Greta wütend? Wie ist das bei uns? Allein schon die Frage, wann wolltest du schon mal abhauen? Interessant ist das auch, bis dahin, dass man dann so eine Wutskala macht. Stell dir vor, man hat dann so wie manchmal an den Türen so Zentimeterskalen sind, wie groß man gewachsen ist, kann man dann anzeichnen, wie groß die Wut heute ist. Und dann zu überlegen, was kann ich machen, wenn ich wütend bin, wenn ich nicht abhauen möchte. Und letzte Bemerkung, es ist ein tolles Buch auch für Erwachsene, also für Lehrerinnen, für Fachkräfte, weil wir auf diese Weise auch nochmal sehen, wie gehen wir mit Kindern um, die nicht einfach sind. Denn Greta ist tatsächlich nicht unbedingt sympathisch, weder vom Äußeren her noch von ihrem herausfordernden Verhalten. Und wann nehmen wir die Kinder nochmal anders wahr? Denn das Tolle ist, wenn man das Buch genau anschaut, sieht man, dass Greta auch eine fürsorgliche Seite hat. Und Schlusssatz am Ende, die Wut ist ja weg, die Haare sind immer noch lang. Das heißt, Greta ist wirklich gewachsen, nur dass die Haare im Schlussbild zwei Zöpfe, die aussehen wie große Schnecken,
also wie bei Prinzessin Leia,
in Form gebracht sind. Aber ihr Wachstum ist zu sehen.
Ja, ich habe es am Anfang gesagt, heute haben wir drei Bücher mitgebracht, denn wir haben ein drittes Buch, was viele von euch mit Sicherheit kennen, denn es ist schon älter. Es heißt Wo die wilden Kerle wohnen. Und das handelt ja von einem Jungen, Max, der ganz viel Schabernack treibt. Unfug heißt es, glaube ich, in dem Buch. Ein Wort, was wir heute gar nicht mehr so häufig benutzen. Aber wenn man ihn sieht, wie er mit der Gabel hinter dem Hund herläuft, dann erkennen auch Kinder, was dieser Unfug ist. Und dann, Gerd?
Dann schimpft seine Mutter ihn aus, nennt ihn wilder Kerl und schickt ihn ohne Essen ins Bett. Ich glaube, an der Situation merkt man, dass das Buch auch nicht mehr ganz neu ist. Diese Strafe führt dazu, dass Max in seinem Zimmer sich vorstellt, woanders zu sein. Also er haut nicht wie Greta oder Otto wirklich ab, sondern er stellt sich vor, dass er woanders hinkommt. Und dann wird es in dem Buch ja wunderbar geschildert, wie in seinem Zimmer ein Wald wächst und die Welt weit wird. Sogar ein Schiff auftaucht und der mit dem Schiff zur Insel der wilden Kerle fährt. Die wilden Kerle, wie würdest du die beschreiben, Lena?
Die wilden Kerle sind irgendwie gruselig, weil sie so groß sind und so massig, aber trotzdem sind sie auch irgendwie zugewandt, weil sie so tolle Kulleraugen haben. Und auf der Insel angekommen, kann Max mit den wilden Kerlen so richtig wild sein. Die haben fürchterliche Krallen und können fürchterlich brüllen und all das kann Max mit ihnen machen und endlich mal so richtig Krach machen.
Und wenn ich diese Bilder sehe, wie das so wirklich gefeiert wird, ja, das regt im Grunde an zu Spielen mit Bewegung, mit König sein, die anderen folgen einem, mit Geräusche machen, die anderen machen sie nach. Und für eine begrenzte Zeit mal so richtig laut sein dürfen. Und dann haben wir das Buch ja genommen, weil es auch eine Krise bei Max zu erkennen gibt und den Wunsch, wieder nach Hause zu kommen.
Ja, er möchte gern wieder dahin, wo er einfach geliebt wird.
Das heißt, so wie bei Otto Puschel die innere Stimme für Otto sagt, ich möchte doch wieder nach Hause, und Greta auch merkt, sie möchte nach Hause und eigentlich möchte sie auch in den Arm genommen werden, so erlebt auch der wilde Kerl diese andere Seite und dieses Bedürfnis. Das finde ich in dem Buch so toll. Man kann wild sein und man kann aber auch sich wünschen, dass jemand da ist, der einen am liebsten hat. Und dann reist Max, wie wir ja wissen, nach Hause. Und am Ende, deswegen finde ich es eine verlorenen Sohn, vergleichbare Geschichte, reist er durch die Nacht zurück in sein Zimmer, wo das Essen auf ihn wartet. Also die Mutter hat nicht konsequent gehandelt, sondern hat liebevoll, versöhnlich gehandelt. Und dann ist der Schlusssatz ja, wenn man umblättert, und es war noch warm. Das finde ich den schönsten Satz, weil das so zeigt, wie die Liebe und das Sehen, dass Max noch was anderes braucht, stärker ist als die Strafe, die einen Teil seines Verhaltens sanktionieren möchte.
Also drei Bücher zum verlorenen Sohn im weiteren oder engeren Sinne. Das war einmal Der verlorene Otto von Doris Dörrie.
Greta haut ab von Pia Lindenbaum.
Und Wo die wilden Kerle wohnen. Die Angaben findet ihr natürlich wie immer auf unserer Homepage www.rpi-lockum.de.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.